Ja, ihr Lieben, lasst uns miteinander mal den Psalm 80 aufschlagen. Wir haben in dem Lied gesungen, O belebe alle Glieder. Und der Psalm 80 ist mir in den letzten Wochen verschiedentlich auch wichtig geworden. Nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit den Anfechtungen, durch die wir auch als Gemeinde zurzeit gehen oder gegangen sind. Und wir finden ja immer wieder, dass die Situation des Volkes Israel und das, was zu dem Volk Israel gesagt ist in dem Wort Gottes, dass es für uns als ein Vorbild etwas sehr, sehr Wertvolles bringen kann. Dieser Psalm redet von Israel, er redet von den Drangsalen und Prüfungen des treuen Überrestes der Israeliten. Und dennoch redet dieser Psalm auch zu uns und er hat auch uns vieles zu sagen, denke ich. Wir wollen einmal lesen, Psalm 80. Dem Vorsänger nach der Melodie Lilien, ein Zeugnis von Asaf, ein Psalm. Also der Asaf war ja einer der Leiter der Leviten, einer der Leiter der priesterlichen Anbetung im Tempel und er war gleichzeitig auch ein Prophet. Das heißt, Gott hatte ihm inspirierte Lieder, inspirierte Worte gegeben, die eben auch Prophetien waren, die ermahnend zu den Herzen der Israeliten reden sollten und auch über zukünftige Dinge Zeugnis abgelegt haben. Das, was einmal geschehen sollte mit dem Überrest dieses Volkes in der großen Drangsal. Das ist letztlich auch der Bezug, den wir, denke ich, prophetisch hier sehen dürfen. Aber zugleich ist es eben auch etwas, was zu unserer Ermahnung und Ermunterung geschrieben ist. Vers 2. Du Hirte Israels, höre. Der du Josef führst wie Schafe, der du thronst über den Cherubim, leuchte hervor. Erwecke deine Macht vor Ephraim, Benjamin und Manasse und komme zu unserer Rettung. O Gott, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. O Herr, Gott der Heerscharen, wie lange noch raucht dein Zorn beim Gebet deines Volkes? Du speist sie mit Tränenbrot und tränkst sie mit einem großen Krug voll Tränen. Du machst uns zum Zankapfel für unsere Nachbarn und unsere Feinde spotten untereinander. O Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht. Du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn gepflanzt. Du machtest Raum vor ihm, dass er Wurzeln schlug und das Land erfüllte. Sein Schatten bedeckte die Berge und seine Ranken die Zedern Gottes. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer und seine Schoße bis zum Strom. Warum hast du nun seine Mauer niedergerissen, dass alle ihn zerpflücken, die vorübergehen? Der Eber aus dem Wald zerwühlt ihn und die wilden Tiere des Feldes weiden ihn ab. O Gott der Heerscharen, kehre doch zurück. Blicke vom Himmel herab und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt, des Sohnes, den du dir großgezogen hast. Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten. Vor dem Schelten deines Angesichts sind sie umgekommen. Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. So werden wir nicht von dir weichen. Belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. O Herr, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Ja, also, wenn wir diesen Psalm auf uns wirken lassen, ich denke, es ist deutlich und ganz klar, hier ist die Rede von Israel, dem erwählten Volk Gottes, dem Volk Gottes, das durch seine eigene Schuld, durch sein Versagen in Gerichte kam, seine Vorrechte verlor, sein Heiligtum verlor, das zerstreut wurde unter die Heidenvölker, sodass zunächst einmal der ganze Zweck Gottes zunichte schien, nämlich sich aus Israel ein heiliges Priestervolk für seinen Namen zu nehmen. Und es waren ja die meisten Israeliten sich dieser Berufung Gottes überhaupt nicht bewusst. Das war auch mit ein Wurzelgrund dafür, dass sie abgewichen waren und weggetan mussten. Sie waren nicht sich dieses Wortes bewusst, das eigentlich vor dem Bundesschluss an sie erging, ein heiliges Volk von Priestern sollst du für mich sein. Und weil sie das nicht verstanden haben und nicht gelebt haben und es nicht in ihrem Herzen war, haben sie sich auch mit den Heidenvölkern vermischt. Und das war eigentlich der tiefste Grund für den Abfall und von Israel, für die Entartung und dafür, dass sie letztlich dann wirklich unter die Heidenvölker zerstreut wurden. Dann waren sie wirklich vermischt, so wie sie es gerne wollten, mit den Heidenvölkern, aber nicht so, wie es ihnen gefallen hat. Ja, das war ein Gericht Gottes über das Heiligtum, über das Volk Gottes. Und es hat die geistlichen Gläubigen in dem Volk Gottes tief gebeugt. Nun, wir müssen uns erinnern, Asaf dichtete diesen Psalm zu einer Zeit, wo es um Israel sehr, sehr gut stand. Es war zu der Zeit des Königs David. Es war eine Zeit, in der das Heiligtum eigentlich ja, unter einem gottesfürchtigen König gedeihen konnte. Und dennoch, Asaf war ein Prophet, der durch den Geist Gottes in die Zukunft sehen konnte. Und das sehen wir hier, dass hier letztlich das eine Gericht oder mehrere Gerichte eigentlich vorhergesehen wurden. Erst einmal auch die Zerstörung des Tempels unter Nebukadnezar, die babylonische Gefangenschaft, dann aber auch die Zerstreuung, die letztlich nach der Kreuzigung des Herrn Jesus über Israel kam. Und schließlich auch noch einmal die Verwüstung und Not, die in der großen Drangsalzeit kommen wird, wo wiederum das Volk Israel in seinem Land zum Teil schon in eine ganz große Prüfung kommt und wo die große Mehrheit des Volkes mit dem Antichristen paktieren wird und letztlich gegen den gottesfürchtigen Überrest der Israeliten schlimme Dinge begehen wird. Alle diese Dinge sieht sozusagen durch den Geist Gottes der Asaf und er bringt ein Gebet vor Gott, ein inniges, ernstes Gebet um Wiederherstellung, Belebung und Erneuerung. Ja, und was hat es mit uns zu tun? Nun, wenn wir uns den Weg der Gemeinde Gottes einmal im Licht Gottes ansehen, dann können wir da durchaus gewisse Parallelen zu dem Weg Israels feststellen. Auch die Gemeinde hat genau dieselbe Berufung wie das Volk Israel. 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel lesen wir, dass wir ein heiliges Priestertum für Gott sein sollen. Wisst ihr, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Gedanke. Gott lässt seine Ratschlüsse nicht fallen. Der Mensch wird untreu und versagt und weicht ab, aber Gottes Ratschlüsse bleiben bestehen. Gott hatte den Ratschluss, ein heiliges Priestervolk für sich zu berufen, weil er Anbetung möchte aus aller Munde. Letztlich von allen Völkern aus dem Überrest, aus den Gläubigen, will er angebetet werden. Und dieser Ratschluss wird nicht zu Schanden, auch wenn Menschen abweichen. Und so hat Gott, als Israel abgewichen war und vollends ganz untreu geworden war, sich ein neues Volk Gottes erwählt, das genau eigentlich in die Aufgaben des alten Bundesvolkes hineinkam, aber auf einem viel höheren Boden sozusagen, auf dem Boden der Erlösung, der Wiedergeburt, der Erneuerung, der Innewohnung des Heiligen Geistes, sagt 1. Petrus 2, nun ist die Gemeinde, das heilige Priestertum, das auserwählte Eigentumsvolk, berufen, Gott zu verherrlichen und Gott anzubeten. Aber wenn wir sehen, wie die Gemeinde sich entwickelt hat, wir haben ja in der Bibelstunde die Apostelgeschichte sehr, sehr wertvoll zu sehen, wie die Gemeinde am Anfang unter dem Segen Gottes, unter der Lehre der Apostel einen wunderbaren Aufschwung nahm und sich entfalten konnte in einer geistlichen Weise. Aber wir wissen auch, dass eben in der Geschichte der Gemeinde eigentlich genau dasselbe passiert ist, dass auch die Gemeinde letztlich sich mit den Heidenvölkern vermischt hat. Und die katholische Kirche ist nichts anderes als ein schrecklicher Mischmasch zwischen heidnischer Mysterienreligion, heidnischer Philosophie und biblischer Wahrheit. Und so ist auch da Verderbnis und ein Abweichen von der ursprünglichen Priesterberufung aufgetreten in der Geschichte der Gemeinde. Und so wie es auch mit Israel war, ist eigentlich nur ein Überrest übrig geblieben. Auch Asaf war Teil dieses Überrestes. Josia war Teil dieses Überrestes. Es gab zu allen Zeiten gottesfürchtige Israeliten, die 7000, die berühmten, denen Gott von dem Elia gesagt hat, die gottesfürchtig waren, die ihre Knie nicht vor dem Baal beugten, die nicht an dem Götzendienst teilnahmen. Und diese gottesfürchtigen Gläubigen haben Leid getragen über die Verwüstung im Heiligtum. Die haben Leid getragen über den Niedergang des Volkes Gottes. Und das hat uns etwas zu sagen, weil wir im Grunde, was das Christentum betrifft, genau in einer solchen Zeit des Niedergangs leben, wo das große Ganze entartet ist und abgefallen ist von Gott, wo eben all die großen Denominationen, die großen Kirchen, die große Ökumene, katholische Kirche, evangelische Kirche, Methodisten, wie auch immer, sie sind abgewichen. Sie sind abgewichen vom Herrn, von dem Wort Gottes. Sie sind abgewichen vom echten Glauben. Sie haben nur noch ein religiöses Lippenbekenntnis. Und dann gibt es aber einen Überrest von echten Gläubigen, die immer noch dieses Verlangen im Herzen tragen, das durch die Wiedergeburt hineingebracht wurde, Gott zu ehren und anzubeten. Und wenn wir dieses Verlangen haben, dann müssen wir Trauer tragen darüber, dass Gott durch den Verfall der Namenschristenheit entehrt wird und letztlich betrübt wird, aber auch durch viele Dinge, die in dem treuen Überrest nicht in Ordnung sind. Durch ein Abweichen der Gläubigen, denn so wie es auch im Alten Testament war, die geistlichen Entartungserscheinungen des großen Ganzen haben ihre Auswirkung gehabt, auch auf die Gottesfürchtigen. Ja? Also da gibt es immer die Gefahr, dass wir uns ein Stück beflecken und ein Stück mit hineinziehen lassen in die allgemeine Gesetzlosigkeit, in die Verweltlichung, in die Lauheit der Namenschristenheit. Und deswegen haben auch wir Grund, wie Asaph, zu trauern und Gott anzurufen. Und das möchte ich uns mit Gottes Hilfe etwas vorstellen, was wir hier lesen. Du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie die Schafe. Ja, also, wie gesagt, der Asaph ist im Geist betrübt über die Entartung, über die Not, über den Niedergang im Volke Gottes. Das war damals ja auch ein äußerliches Volk, ein Staat. Und deswegen hat sich dieser Niedergang auch darin geäußert, dass andere Heidenvölker dieses Volk Gottes bedrängt haben in einer militärischen und politischen Weise. Ja. Bei uns heute ist die Not die Verführung, die falschen Lehren, die falschen Tendenzen, die hineinkommen in die Gemeinde. Nicht, dass wir jetzt militärisch angegriffen werden, aber im Grund geht es um dasselbe, dass nämlich das Volk Gottes eigentlich nicht Gott so dienen kann, wie es zur Verherrlichung Gottes sein sollte. Und darüber trägt Asaph nicht nur Trauer, er betet. Er betet zu dem Hirten. Und auch das darf uns daran erinnern, dass der Herr Jesus sich uns vorgestellt hat als der gute Hirte. Dass er im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel als der oberste Hirte aller seiner Schafe vorgestellt wird. Und wenn die Herde in Not und Unordnung ist, wenn Dinge nicht in Ordnung sind in der Herde Gottes, wen sollten wir anrufen, wenn nicht unseren guten Hirten? Ja? Also die Not sollte uns nicht verbittern, sie sollte uns nicht zynisch machen, nicht zornig machen allein, sondern die Not sollte uns vor allen Dingen dazu bringen, dass wir uns demütigen und den Hirten der Schafe anrufen. Wir als Schafe können letztlich die Schäden der Herde nicht beheben. Ja, wenn in einer Schafherde eine Seuche ausbricht, dann kann kein Schaf da was dran ändern. Da kann nur der Hirte etwas dran ändern. Und wenn die Schafherde in Panik gerät und wegrennt, dann kann kein einzelnes Schaf die zerstreuten Schafe einsammeln. Das kann nur der Hirte. Und so dürfen auch wir unser Gebet immer wieder auch angesichts der Nöte in der Gemeinde Gottes, auch in unserer eigenen Gemeinde, aber auch in der allgemeinen Gemeinde, an den guten Hirten richten. Der Herr Jesus wacht Tag und Nacht über seiner Herde. Und wir dürfen wissen, wenn wir beten für die Nöte seiner Gemeinde, dann hat der Herr Jesus schon längst dafür vor Gott, dem Vater, gebetet. Und wisst ihr, wenn die Gemeinde immer noch besteht, trotz all dieser menschlichen Abweichungen und dieser betrüblichen Dinge, dann nur, weil der Herr Jesus Tag und Nacht für seine Schafe vor Gott eintritt. Und um Gnade fleht, dort wo unser Versagen im Grunde das Gericht Gottes hervorrufen müsste. Wisst ihr, wir dürfen dankbar sein, dass wir durch das Blut Jesu Christi vor dem Zorngericht Gottes errettet sind. Aber das heißt nicht, dass es kein Gericht gibt, auch in der Gemeinde. Sondern wir lesen in 1. Petrus 4 da etwas ganz anderes. Ja, da lesen wir, lasst uns das einmal lesen, denn das hängt damit zusammen. Vers 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Der Herr Jesus ist der Richter aller. Er wird einmal Gericht üben über diese Welt. Aber zuvor zieht er die zur Rechenschaft, die ihm gehören. Etwas von dieser Rechenschaftslegung finden wir in den Sendschreiben. Ja? Da werden die Verantwortlichen der Gemeinden angesprochen. Es wird ihnen gesagt, ich habe gegen dich. Und auf der anderen Seite wird auch gesagt, was gut ist. Und in dieser Weise müssen wir sehen, als Gemeinde, als örtliche Gemeinde, als Gesamtgemeinde stehen wir vor dem Herrn und sind ihm Rechenschaft schuldig. Und auf der anderen Seite müssen wir wissen, der Abfall, die Abweichung von dem Wort Gottes hat auch ein Stück ein richterliches Züchtigen Gottes in den Gemeinden zur Folge. Und da können wir uns nicht dagegen auflehnen, das können wir nicht mit schönen Worten wegreden, sondern was wir tun können, ist, wir können uns drunter beugen und demütigen und auf unseren großen hohen Priester vertrauen, der uns vertritt. Und in dem Moment, wo wir unsere Sünden bekennen, das gilt auch für eine Gemeinde, unser Abweichen, unser zu kurz kommen, was tut der Herr? Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Wisst ihr, und warum Asaf so betet, das ist einfach, weil er um die Gnade und das Erbarmen Gottes weiß, weil er weiß, Gott hat schon damals wie ein Hirte über dieser Herde Israels gewacht und er war immer bereit, bis an die Grenze zu vergeben, wenn das Volk Gottes sein Abweichen zugegeben hat. Ich denke, ihr wisst auch, was die Grenze war. Was war die Grenze in Israel? Das war Manasse. Ja? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass man manchmal denkt, also dass Gott Manasse vergeben hat, das finde ich grenzwertig. Also ich habe schon so gedacht. Ja? Der war nun wirklich so böse und verderbt und hat so viel Götzendienst getrieben. Ja? Und dennoch, als er sich gebeugt und gedemütigt hat, hat Gott ihm vergeben und hat noch einmal Verschonung geschenkt. Und deswegen dürfen wir wissen, Gottes Augen sind in Gnade auf seine Herde gerichtet. Er wartet darauf, dass wir unseren Schaden, anstatt ihn selbstgerecht zu verharmlosen und zu vertuschen, ehrlich vor ihm bekennen. Und dann folgt etwas. Und das ist genau das, was Asaf hier erbittet. Nämlich, O Gott, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Ja? Also erstmal muss man bekennen, wo da Ruinen sind, wo Trümmer sind und darf das Ganze nicht beschönigen. Ja? Ehrlichkeit ist immer das Beste vor Gott. Sich demütigen ist der Weg, dass die Gnade Gottes zu uns kommt. Dort, wo wir selbstgerecht und hochmütig sind, da kommt die Gnade nicht zum Ziel. Das müssen wir ganz klar sehen. Gnade wartet auf Demütigung. Ja, die Gnade wird dem zuteil, der seine Schuld bekennt. Wer sie nicht bekennt, der muss erst einmal zu dieser Bekenntnis gebracht werden, sonst kann die Gnade nicht wirken. Und das ist so wichtig, dass wir das auch verstehen, wenn wir durch Krisen gehen in unserer Gemeinde, wenn wir den Zustand der endzeitlichen Gemeinde ansehen, da gibt es vieles, was uns sehr betrüben muss und was den Herrn Jesus betrübt. Und dennoch liebt er uns und dennoch macht er mit uns weiter. Das ist Gnade, das ist etwas Tröstliches. Und es darf uns ermutigen, dass wir beten in einer vergleichbaren Weise, wie eben auch Asaf gebetet hat. Ja, der Herr thront über den Cherubim. Wisst ihr, das kommt uns auch manchmal abhanden, dass wir die Heiligkeit und Erhabenheit und Herrlichkeit unseres Gottes und Herrn so richtig verstehen. Also wenn wir uns demütigen, dann zeigen wir auch, dass wir verstehen, welch ein Abstand besteht zwischen uns als fehlbaren Menschen, die mit Sünde behaftet sind noch, und dem heiligen, vollkommenen Gott und Herrn. Auch das gehört dazu, wenn wir Buße tun wollen, wenn wir unseren Schaden vor Gott bringen wollen, dass wir erkennen, er thront über den Cherubim. Und die Cherubim rufen das wissen wir, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaut. Ja? Der Herr der Herrscher. Also er ist ein heiliger Gott, der nicht die Sünde und das Versagen seines Volkes auf die leichte Schulter nimmt und sagt, Schwamm drüber, vergessen wir's. Ja? Das ist nicht der Weg. Der Weg ist Sündenbekenntnis. Das löscht unsere Schuld vor Gott aus. Aber nicht Leichtfertigkeit und Oberflächlichkeit und Selbstgerechtigkeit. Das kann uns dieser Psalm lehren. Also Asaf sieht im Geist die Herrlichkeit des Herrn. Und er bittet, komm zu unserer Rettung, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten. Wisst ihr, was passiert, wenn wir Sünde, Weltförmigkeit, Oberflächlichkeit, auch Sünde in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen dulden, dann wird der Geist Gottes betrübt und das Angesicht Gottes leuchtet nicht mehr über uns. Das heißt nicht, dass Gott nicht sein Angesicht uns zugewandt hätte. Ja? Aber es leuchtet nicht mehr. Könnt ihr euch das vorstellen, was das bedeutet? Wisst ihr, wenn wir zum Beispiel die Gemeinde sehen, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben wird, dann war da die Gegenwart Gottes in einer wunderbaren, freien, ungehinderten Weise am Wirken. Der Geist Gottes hatte Raum, von Sünde zu überführen. Er hatte Raum, den Herrn Jesus zu verherrlichen in der Mitte der Gläubigen, und die Kraft Gottes war wirksam. Nun, wie gesagt, wir dürfen nicht meinen, dass wir in der Endzeit und diesem Verfall der Endzeit zurückkehren könnten, eins zu eins zu den Tagen der Apostelgeschichte. Das muss ich leider sagen, so schön das wäre, das ist Schwärmerei. Das geht so nicht. Aber sehr wohl können wir vom Herrn in aller Demut erbitten, dass etwas von dem Maß dieser geistlichen Kraft, dieser Freude, dieser Gegenwart des Herrn in der Mitte seines Volkes uns wieder geschenkt wird. Es wird nie mehr so sein wie am Anfang. Wir werden nicht mehr Apostel haben, wir werden keine Wunderheilungen haben in der Endzeit. Wir werden geprüft auf unsere Treue, und diese Schar der Gläubigen wird immer eine kleine Kraft haben und eine kleine Schar sein. Aber dennoch dürfen wir uns nicht zufrieden geben mit dem dürren und geistlich mangelhaften Zustand, in dem wir heute sind. Das wäre genauso falsch, zu sagen, es ist eben einfach so, wir leben eben in dieser Zeit und wir müssen uns mit dem begnügen, was ist, und gucken, dass es halbwegs verwaltet wird. Ja? Das wäre der andere Fehler. Sondern wir dürfen schon in aller Demut darum bitten, dass Gott uns Wiederherstellung, Belebung schenkt. Erweckung. Revival heißt eigentlich Belebung, Neubelebung. Ja, das englische Wort für Erweckung. Ein Aufwachen, eine geistliche Erneuerung und Stärkung, das dürfen wir vom Herrn erbitten. Und zwar nicht, stelle uns wieder her, damit es uns gut geht, damit wir uns gut fühlen. Ja, sondern es wird eigentlich auch ganz deutlich gesagt, stelle uns wieder her um des Herrn willen. Ich mache mal einen kleinen Ausflug in den Psalm 79, der hat es nämlich ganz verwandt zu dem Psalm 80, und da lesen wir in Vers 9, hilf uns, du Gott unseres Heils, um der Ehre deines Namens willen, und rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. An anderer Stelle lesen wir, nicht uns, o Herr, nicht uns gib Ehre, sondern deinem Namen. Und das ist, denke ich, auch das Geheimnis, wo Gott wirklich auch Veränderung schenken kann und Erneuerung. Wenn wir lernen, für die Ehre des Herrn und für seine Ratschlüsse zu eifern, statt nur für unseren Verein, sage ich mal. Ja? Für unseren Kreis, für unsere Gruppe, für unsere engen Interessen. Die sind ja auch nicht völlig falsch, wenn sie geistlich gemeint sind. Aber es geht darum, dass der Herr verherrlicht wird und zu seinem Ziel kommt. Wenn das unser Verlangen ist, dann werden unsere Gebete um Erweckung und Belebung erhörlich, weil das ist nämlich auch Gottes Ziel. Ja? Nicht, dass der Mensch groß wird, dass dem Menschen besser geht, das ist nicht Gottes erstes Ziel, sondern dass er Raum hat, so zu wirken, wie er möchte. Und dann geht es uns geistlich gut, überhaupt keine Frage. Dann wird die Gemeinde belebt. Aber die Zielrichtung muss unser Herr sein, dass er zum Ziel kommt und nicht wir, dass wir es besser haben. Ja? Also wenn wir das so ein bisschen da lernen können, aus diesen Gläubigen des Alten Testaments, ich glaube, dann kann uns das eine Ermutigung sein, in unserem eigenen Gebet um Erneuerung und Belebung der Gemeinde. Dass wir verstehen, Gott möchte sein Angesicht leuchten lassen. Das heißt, dass sein Wort kraftvoll wirkt, dass der Geist Gottes kraftvoll wirken kann, dass die Herzen auf den Herrn Jesus ausgerichtet sind und der Herr Jesus groß wird in unseren Herzen, in unserer Mitte. Das ist eigentlich Gottes Ziel und das sollte unser Ziel sein. Ja? Dann ist sozusagen die Zuwendung Gottes zu uns auch wirklich real erfahrbar, weil er Raum hat. Ja, was nimmt ihm denn den Raum? Was betrübt denn den Geist Gottes? Was hindert denn Belebung und Erweckung? Das ist ja auch eine Frage, die wir uns da stellen müssen. In Israel war es vor allen Dingen eben die Vermischung mit den Heidenvölkern, mit dem Götzendienst, die Untreue, das Abweichen. Sie wollten sein wie die Heiden. In der Gemeinde würde man das Verweltlichung nennen. Die Anpassung an die Standards und Maßstäbe und das Denken dieser Welt. Das ist eine ganz große Quelle von, ja, letztlich auch ein Abweichen von der Berufung, heilige Priesterschaft zu sein und etwas, was den Herrn hemmt und den Geist Gottes dämpft. Dazu kommt ganz klar unbereinigte Sünde. Ja? Manchmal trifft man auf Gemeinden, wo eben man das Gefühl hat, da ist Gott überhaupt nicht am Wirken, da ist eine Eiseskälte, eine Grabesatmosphäre. Ja, und dann stellt sich vielleicht raus, dass in der Gemeinde zwei Familien schon seit Generationen verfeindet sind und die Leute reden nicht mehr miteinander. Ja? Man sitzt am Tisch des Herrn, man singt Loblieder, aber da ist Unvergebenheit, Hass, negative Gefühle, unbereinigte Vorwürfe, vielleicht schon von den Großvätern her. Ja? Und dann braucht man sich nicht wundern, dass da eine Grabesatmosphäre ist in so einer Gemeinde. Ja? Weil der Geist Gottes möchte gern wirken, aber solche Dinge betrüben ihn. Ja? Es betrübt den Geist Gottes, wenn da Leichtfertigkeit ist. Ja? Wenn da wie in vielen heutigen Gemeinden ist, dass zum Beispiel irgendwelche Leute sich zu der Gemeinde halten und die leben unverheiratet zusammen. Ja? Und dann sagt man, ach, da muss man tolerant sein. Irgendwann merken sie es ja schon mal und werden vielleicht auch mal heiraten. Ja? Da braucht man nicht meinen, dass der Geist Gottes in so einer Gemeinde, die so etwas duldet, frei wirken kann. Ganz bestimmt nicht. Denn auch solche Sünde, wenn Sünde geduldet wird, das betrübt den Geist Gottes. Ja, und es war auch so Sache, ja, dass in Israel, die Israeliten haben massive Sünden auch untereinander geduldet. Die Propheten mussten das dann immer wieder mal aufdecken, ja, dass zum Beispiel da die Israeliten Sklaven gehalten haben, israelitische, und die nicht freigelassen haben und lauter solche Sachen Vorteile einander übervorteilt haben, alle solche Dinge, das hat der Herr sehr wohl wahrgenommen und das hat ihn gehindert. Das hat letztlich ein Stück Züchtigung und Gericht über Israel gebracht. Und so ähnlich ist es auch in der Gemeinde. Wenn wir also beten, Herr, schenke uns Belebung, dann dürfen wir auch beten, Herr, schenke uns Buße über all den Dingen, die dich betrüben und hindern, frei zu wirken. Ja? Diese Denkweise sollte bei uns da sein, dass wir das Verlangen haben, dass der Herr ungehindert wirken kann in unserer Mitte. Dass er jeden von uns auch gebrauchen kann. Wisst ihr, und ein ganz großes Hindernis, neutestamentlich gesehen, ist eben das Fleisch, unser Eigenwille, unser Wunsch nach Selbstverwirklichung. Entweder geschieht in unserem Leben Christusverwirklichung oder Selbstverwirklichung. Aber beides geht nicht. Ja? Das heißt, wenn ich möchte, dass der Herr mehr Raum hat, dann brauche ich nicht nur fromm und schwärmerisch beten, sondern ich muss auch mich fragen und prüfen, Herr, wo hindere ich dein Wirken? Ja? Wo bist du mit mir nicht zum Ziel, kannst du mit mir nicht zum Ziel kommen, weil da bestimmte Punkte sind, da weigere ich mich, es zu bereinigen, Buße zu tun, meine Sünde zuzugeben. Ja? Das hindert den Geist Gottes. Ja? Und in dem Maß, wo wir wirklich Belebung erbitten, dann bitten wir auch darum, dass der Herr uns Buße und Einsicht schenkt über unser eigenes Versagen. Das hat auch Asaf so erlebt. Und das war ein Punkt, wo er auch ganz ehrlich und offen war, dass letztlich diese Versäumnisse und das Versagen des Volkes Gottes, das sollte auch Vergebung erfahren. Und das Volk Gottes sollte gestärkt werden, damit der Herr sich verherrlicht und zu seinem Ziel kommt. Und da dürfen wir auch darum bitten, dass der Herr in Zeiten der Züchtigung, wo auch wirklich unser Versagen, manche Dinge in unserer Mitte offenbar werden, dass wir dann nicht einfach drüber weggehen, sondern dass wir uns beugen und sagen, Herr, zeig uns, wo bei uns der Schaden liegt und gib uns Buße und Erneuerung, damit du zu deinem Ziel kommst. Und zwar um deines Namens willen. Wir wissen den Namen des Herrn für uns, das ist der Name Jesus. Und wie herrlich ist es. Das heißt, es ist der Rettername. Der Herr ist unsere Rettung. Er ist bereit, uns zu vergeben. Er hat für uns schon das Sühnopfer gebracht. Daran dürfen wir uns immer wieder erinnern, auch wenn wir eben ihn suchen zur geistlichen Belebung und Erneuerung, dass er im Grund schon alles für uns getan hat. Sehr interessant, wenn wir da das Ende dieses Psalms 80 lesen, Vers 15 folgende. Da ist die Rede von dem Sohn. Und das ist doch schon wunderbar, wie das schon im Alten Testament rauskommt. O Gott der Heerscharen, kehre doch zurück, blicke vom Himmel herab und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt, des Sohnes, den du dir großgezogen hast. Ich denke, hier ist erkennbar erstmal die Rede von Israel als dem Sohn. Ja, da heißt es ja, er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten, vor dem Schelten deines Angesichts sind sie umgekommen. Und dann aber kommt der eigentliche Sohn, der Sohn, der niemals abgewichen ist. Vers 18, deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten. Nun, wer ist zur Rechten Gottes in der Höhe? Das wissen wir. Der Mann der Rechten des Herrn, das ist der Herr Jesus. Es ist unser Heiland, unser großer hoher Priester. Über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast, so werden wir nicht von dir weichen. Also wenn wir Erneuerung erfahren, Vergebung, Wiederherstellung, dann durch den Sohn, durch den Herrn Jesus. Weil er sein Opfer gebracht hat, weil sein Blut für uns spricht, weil er für uns eintritt. Deshalb dürfen wir zuversichtlich um Belebung und Wiederherstellung bitten und es auch von unserem Herrn erwarten. Ich denke, das ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang sehen. Es geht um des Sohnes Willen, dass diese Gemeinde noch nicht völlig abgewichen ist. Nicht um unser Willen, nicht um unsere Treue Willen. Mit unserer Treue ist es sehr schlecht bestellt. Ja, und wenn der Herr uns nicht so immer wieder zur Hilfe käme, dann wäre die Gemeinde schon längst genauso völlig untergegangen wie Israel auch. Der Überrest, der noch besteht, der besteht durch die Gnade Gottes. Um des Namens des Herrn willen hat der Herr sich einen Überrest übrig gelassen. Und es ist kein Zufall, dass in diesem Psalm auch an dem Handeln Gottes mit Israel ganz stark die Initiative Gottes hervorgehoben wird. Ist es für euch vielleicht auch aufgefallen? Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht. Du hast die Heidenvölker vertrieben. Nicht wir haben sie vertrieben, sagt er, sondern du hast sie vertrieben. Und ihn gepflanzt, du machtest Raum vor ihm, dass er Wurzeln schlug. Also Asaf erinnert letztlich den Herrn an seine Auserwählung, an seine souveräne Gnade, dass er es doch war, der dieses Volk Israel überhaupt berufen und eingepflanzt hat und in diese Priesterstellung gebracht hat. Und auch das dürfen wir tun, dass wir sagen, es ist ja deine Gnade, dass du uns erwählt und errettet hast, dass du uns zu Priestern gemacht hast, das haben wir ja nicht verdient. Dafür sind wir auch eigentlich untauglich, menschlich gesprochen. Aber dennoch, du hast es gewollt und du kannst es auch bewirken, dass wir als Priester geistlich, wirksam, kraftvoll, lauter und treu dienen. Das können wir nicht aus uns raus. Aber der Herr Jesus möchte es uns schenken. Aber er möchte, dass wir es auch wollen. Er möchte, dass wir einen Blick bekommen für das Volk Gottes, für unseren Auftrag, so wie er es sieht. Nicht so, wie wir es sehen, sondern wie er es sieht. So sollen wir es auch sehen. Und dann sehen wir, dass eben Gott jede einzelne örtliche Gemeinde gebrauchen möchte als ein heiliges Priestertum für ihn und auch als eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig erbaut und stärkt und ermutigt in der Liebe und dann auch als ein Zeugnis des Evangeliums unter den Menschen, die Gott nicht kennen. Ich denke, das sind die drei Berufungen und Aufgaben, die die Gemeinde Gottes zentral hat. Das Priestertum und die Anbetung zu Gott ist die höchste Aufgabe, die wichtigste, die heute am meisten vernachlässigt wird in den modernen Gemeindelehren, dass wir ein heiliges Priestertum für Gott sein sollen, berufen, geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das ist die Hauptberufung. Und die müssen wir auch im Mittelpunkt sehen. Und dann aber auch, dass wir uns gegenseitig im Glauben ermuntern und stärken, dass wir einander Dienstleistung tun, Hilfeleistung tun, wie es auch im Epheserbrief heißt, damit wir miteinander zu Christus hinwachsen und miteinander die Fülle der Gnade und Liebe Jesu Christi verstehen. Wisst ihr, das kann kein Einzelner. Das ist ganz interessant an Epheser 3. Ja? Letztlich sagt der Geist Gottes hier, nur wenn wir gemeinsam den Herrn Jesus betrachten und in diese Geheimnisse seines Wortes eindringen, nur dann können wir auch nur annähernd die Länge und die Breite und die Höhe und die Tiefe der Liebe des Christus erfahren. Wir brauchen einander. Wir brauchen die gegenseitige Auferbauung. Aber wie sollen wir uns gegenseitig in Liebe auferbauen, wenn da noch so und so viele Vorurteile, Vorbehalte, Gerüchte, Verleumdungen, negatives Denken übereinander ist? Ja, das kann man sich mal fragen. Deswegen möchte der Herr darauf hinwirken, dass die Beziehungen der Heiligen zum Herrn bereinigt sind und untereinander bereinigt sind und natürlich auch zu den Ungläubigen um uns herum. Du kannst deinem Nachbar auch kein Zeugnis sein, wenn du mit ihm streitest über den Gartenzaun, ja? Oder über deine Grenze oder über ein paar Äpfel, die rübergefallen sind. Dann brauchst du gar nicht anfangen, von Jesus Christus was zu sagen, ja? Also Zeugnis sein setzt voraus bereinigte Beziehungen zum Herrn, zu den Geschwistern und zu den ungläubigen Menschen um uns herum. Ja? Dann kann der Geist Gottes frei wirken, wenn wir in einem solchen Zustand leben. Und dort, wo wir sehen müssen, wenn wir uns selber prüfen, da sind Dinge nicht in Ordnung, in einer von diesen drei Ebenen, dann sollten wir vor Gott kommen und sagen, Herr, du siehst es. Da liegt ein Problem. Bitte hilf mir, es zu bereinigen. So fängt es ja meistens an. Ne? Wir haben ja manchmal so Dinge, die schleppen wir vielleicht schon jahrelang mit uns rum und wir sind ein Stück weit nicht bereit, reinen Tisch zu machen. Aber wir dürfen unseren geduldigen, gnädigen Herrn sogar bitten, mach mich bereit. Ja? Er wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Aber irgendwo müssen wir trotzdem zu ihm kommen dafür und müssen die Sache ehrlich ansprechen. Ja, und ich denke, das gehört mit zu dieser Belebung des Volkes Gottes dazu, dass wir wirklich in einer solchen Weise vor den Herrn kommen und sagen, Herr, belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. O Herr, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Das ist ja das Ende von diesem Psalm. Also es geht darum, dass wir, damit der Herr zu seinem Ziel kommt, dass wir Belebung erbitten, in dem Bewusstsein, das kostet dich und mich was. Das kostet uns, dass wir ein Stück unseres Eigenlebens, unseres Eigenwillens, unserer unaufgearbeiteten Beziehungen preisgeben und da reine Sache machen. Und es scheint manchmal ganz schön schwer zu sein. Aber wisst ihr, da sind wir auch töricht. Denn wenn wir mal so Dinge bereinigt und preisgegeben haben, dann erleben wir doch den Segen des Herrn, die Kraft des Herrn. Das ist doch im Grunde so, dass wir etwas festhalten, was uns nur schadet. Und wenn wir es loslassen, dann bekommen wir etwas viel, viel Kostbareres an seiner Stelle. Und ich denke, einfach auch zu sehen, dass eine Gemeinde wirklich auch für den Herrn Jesus brennt und dass er in der Mitte der Gemeinde lebendig wirksam sein kann, das ist es wert, alle möglichen Dinge dafür preiszugeben und vor dem Herrn zu kommen, damit er sein reinigendes und heilendes und wiederherstellendes Werk tun kann. Und das brauchen wir. Ja, sonst wird es so gehen, dass durch die Einwirkung des Zeitgeistes, durch die Einwirkung des Fleisches, der geistliche Zustand der Gemeinden immer schlechter wird. Und das ist ehrlich gesagt das, was ich ein Stück beobachte bei uns und auch in anderen Gemeinden. Wenn Gott nicht durch seinen Geist Belebung schenkt, Gegenwirkung, Auftrieb, dann geht es von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt geistlich immer weiter abwärts. Das liegt an diesem allgemeinen endzeitlichen Sog, ja, Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, sagt der Herr Jesus. Die Liebe wird in vielen erkalten. Das ist die allgemeine Entwicklung. Die können wir auch nicht aufhalten. Die ist ja im Wort Gottes vorhergesagt. Aber die Frage ist, muss die Gesetzlosigkeit mich vergiften und die Liebe bei mir erkalten? Nein, absolut nicht. Ja? Der Einzelne und auch einzelne Gemeinden, wenn Gott Gnade schenkt, hat die Möglichkeit, zum Herrn zu kommen, umzukehren und sich im Herrn zu stärken. Gott möchte beleben. Er möchte nicht Gericht und Züchtigung üben. Er muss es tun manchmal. So wie wir es als Eltern auch, wir lieben auch würden unsere Kinder auch lieber loben, was sie das Richtige tun, als sie zu tadeln, weil sie falsch handeln. Ja? Aber wir können sie nicht loben, dass sie falsch handeln. Das geht nicht. Also dann müssen wir auch sehen, der Herr muss die Gemeinde manchmal züchtigen und Gerichte bringen, aber das ist nicht das, was er tun möchte, sondern er möchte viel lieber, dass wir durch solche Züchtigung zu ihm kommen, aufwachen und sagen, Herr, belebe uns, stelle uns wieder her, damit dein Name verherrlicht wird, damit dein Geist mehr Raum hat, damit du mit uns zum Ziel kommst in der priesterlichen Anbetung, in der gegenseitigen Auferbauung und auch im Evangeliumszeugnis unter den Ungläubigen. In all dem brauchen wir Belebung und Erweckung und Erneuerung. Und ich glaube, wir dürfen unseren Herrn bitten und wir dürfen das von ihm erwarten, dass er das auch tut. Noch einmal einen Blick in den Psalm 79. Da heißt es ja, Vers 13, wir aber dein Volk und die Schafe deiner Weide, wir wollen dir ewiglich danken, und deinen Ruhm erzählen von Geschlecht zu Geschlecht. Also wir sind die Schafe seiner Weide. Wir sind diejenigen, die wirklich in dieser bevorrechtigten Stellung sind, dass der gute Hirte uns persönlich kennt, uns liebt und sich um uns kümmert. Und genau deshalb dürfen wir darum eifern, dass der Herr Jesus in unserer Mitte und durch unser Leben verherrlicht wird, dass er zu seinem Ziel kommt, mit dir und mir, mit uns als ganzer Gemeinde. Und dass wir solche sind, die wirklich dem Herrn von Herzen danken und seinen Ruhm freimütig erzählen können. Ja? Und wenn wir faule Kompromisse machen, wenn unser Herz verbittert ist, wenn unbereinigte Dinge da sind in einer von diesen drei Ebenen, dann sind wir keine strahlenden, dankbaren, freudigen Christen. Ja? Sondern da ist einfach ein Schatten drüber. Ja? Das Angesicht leuchtet, Gottes leuchtet uns nicht so klar und wir leuchten auch nicht in die Welt so klar. Sondern da ist einfach so ein Stück Dimmer drin. Ja? Wird Licht abgedreht. Und das möchte der Herr nicht. Ja? Der Herr möchte, dass wir hell leuchten und dass als sein Angesicht auch über uns als Gemeinde und über uns Einzelnen hell leuchten kann. Das ist sein Verlangen. Und wir dürfen ihn bitten, so wie wir es bei Asaf sehen, dass er um seines Namens willen sich der Gemeinde und uns persönlich annimmt. Nimm dich dieses Weinstocks an, des Setzlings. Ja? Der Herr ist auch ein Gärtner, ein guter Gärtner, der genau weiß, was diese Pflanze braucht, damit sie Frucht bringt. Nämlich auch Beschneidung, aber sicher auch Düngung und Pflege. Und all das will der Herr uns geben. Und lasst uns doch das einfach als Ermutigung nehmen, diesen Psalm 80, dass wir den Herrn bitten, unseren guten Hirten, dass er uns persönlich wiederherstellt und erneuert und dass er auch seine Gemeinde belebt und stärkt, damit wir ihn wiederum verherrlichen und seinen Namen in der rechten Weise anrufen. O Herr, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Amen.